Wir starten heute mal die Predigt alle zusammen. Karl Dietrich, kannst du mir noch mal ein G geben? Heute Morgen hat es sehr gut funktioniert. Das wird jetzt auch funktionieren, hoffe ich. Wer von euch kennt das Lied "Gott hält die ganze Welt in seiner Hand"? Okay, genug, damit wir das mal angehen.
Gott hält die ganze Welt in seiner Hand.
Danke. Das Klatschen hatten wir heute Morgen nicht, aber es ist super, ja. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Das ist das große Motto, was Kapitel 3 vom Buch Prediger ausmacht. Wir haben das letzte Woche gehört, ja, er bestimmt die Zeiten. Gott hat die Kontrolle. Alles hat seine Zeit, nämlich Gottes Zeit. Er hat über die Dinge bestimmt und er weiß, was gut ist. Und wir können uns den Prediger vorstellen, als würde er auf so einem hohen Gipfel stehen und zum Himmel schauen und da seinen Gott sehen und merken, ja, egal was auf dieser Erde passiert, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Und das ist so eine beruhigende Botschaft für uns. Heute steht er immer noch auf diesem Berg, aber sein Blick senkt sich. Er schaut nicht mehr so sehr nach oben, sondern schaut auf diese Welt und auf die ganze Gebrochenheit in dieser Welt. Und er sieht ganz, ganz viel Elend. Er sieht Ungerechtigkeit, er sieht Schmerz, er sieht Unterdrückung. Und für ihn stellt sich so ein bisschen die Frage, ist das wirklich so? Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Manchmal fühlt es sich eher so an, als würde er diese Welt durchschütteln oder damit jonglieren. Ja, irgendwie passt das nicht so ganz zusammen mit dem, was ich doch eigentlich über ihn weiß. Wir wollen uns heute eine ernüchternde Wahrheit, die wir im Buch Prediger finden, anschauen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel: Das Leben ist ungerecht. Das Leben ist ungerecht. Und ich lese uns gleich Prediger 3, Vers 16 bis 4, Vers 3. Aber ich möchte uns so ein bisschen vorwarnen. Das sind ziemlich harte Worte, mit denen wir uns heute beschäftigen. Das ist so ein Predigttext, den man sich für einen Muttertag nicht unbedingt aussuchen würde. Aber er ist jetzt heute dran. Und dann freuen wir uns, dass Gott uns genau das heute gibt. Unser Text heute ist nicht leicht verdaulich und führt uns zu Themen wie Mobbing, zu Massenmord, Abtreibung, Dinge, die wirklich die ganze Ungerechtigkeit in dieser Welt abbilden. Aber dieses Wort hat trotzdem oder vielleicht gerade deswegen die Kraft, uns zu verändern, nachhaltig zu verändern. Sie hat die Kraft, uns zu heilen und muss uns davor einmal verwunden. Ich lese uns Prediger 3, Vers 16 bis Kapitel 4, Vers 3. Weiter sah ich unter der Sonne, an der Stätte des Rechts war Gottlosigkeit und an der Stätte der Gerechtigkeit war Frevel. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen, denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und sie sehen, dass sie selber sind wie das Vieh. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Wie dies stirbt, so stirbt auch er. Und sie haben alle einen Odem und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh, denn es ist alles eitel. Es fährt alles an einen Ort. Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Odem der Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehs hinab unter die Erde fahre. So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Denn wer will ihn dahin bringen, dass er sehe, was nach ihm geschehen wird? Wiederum sah ich alles Unrecht an, das unter der Sonne geschieht, und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten und keinen Tröster hatten. Und die ihnen Gewalt antaten, waren zu mächtig, sodass sie keinen Tröster hatten. Da pries ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr als die Lebendigen, die noch das Leben haben. Und besser daran als beide ist, wer noch nicht geboren ist und des Bösen nicht inne wird, das unter der Sonne geschieht. Ich bete noch einmal mit uns. Unser großer Gott, wir beten darum, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass du zu uns redest, dass wir auch dieses schwierige und harte Wort annehmen dürfen als dein Wort und erleben dürfen, wie du als ein guter Gott deinen Kindern gute Gaben gibst, auch jetzt durch diese Predigt. Amen. Wir wollen uns diesem Text nähern in zwei Punkten. Erster Punkt, Klagen im Anblick von Ungerechtigkeit. Der zweite Punkt, Leben im Anblick von Ungerechtigkeit. Klagen im Anblick von Ungerechtigkeit, damit starten wir. Im Zweiten Weltkrieg gab es einen Mann mit dem Namen Josef Mengele. Er hat im Konzentrationslager in Auschwitz gearbeitet. Und seine Aufgabe bestand darin, dass wenn neue Gefangene hintransportiert wurden, dass er die Auswahl getroffen hat, wer von denen muss arbeiten und wer von denen wird direkt hingerichtet. Dieser Mann hat dort brutale medizinische Experimente durchgeführt, sowohl an Erwachsenen als auch an Kindern, wobei viele am Ende davon gestorben sind oder lebenslange Fehler bei sich dann hatten. Josef Mengele war ein grausamer Mann in einer grausamen Zeit. Nach dem Krieg gab es dann große Prozesse, wo viele Nazi-Verbrecher bestraft wurden. Mindestens ein Mann wurde dabei nicht zur Rechenschaft gezogen, nämlich Josef Mengele. Er ist kurz nach dem Krieg nach Südamerika geflohen und hat dort noch über 30 Jahre verbracht und ein recht ruhiges Leben geführt. Er ist dann dort gestorben, er wurde nie gefasst, er wurde nie bestraft, er wurde nie zur Rechenschaft gezogen. Das Leben ist ungerecht. Und ich meine damit nicht, und der Prediger meint heute damit nicht, einfach unfair. Es geht nicht um so eine Art von Ungerechtigkeit, wie wir uns vielleicht nach einem Bayern-Spiel über den Schiedsrichter aufregen, das war jetzt unfair. Sondern es geht um wirkliche Ungerechtigkeit, um Dinge, die auf dieser Welt passieren, die schlimm sind, die schrecklich sind und die sich auch nicht wieder gerade biegen lassen. Wo man am Ende dasteht und denkt, hier bräuchte es eigentlich noch ein Gericht, das mal wirklich sagt, was richtig und was falsch ist. Der Prediger nimmt uns hier mit an drei Orte, wo das so sichtbar wird, dass das Leben ungerecht ist. Der erste Ort ist ein Gerichtssaal und ich lese Vers 16 nochmal aus einer etwas anderen Übersetzung. Da heißt es, und weiter sah ich unter der Sonne an dem Ort des Rechts, dort war die Ungerechtigkeit. An dem Ort der Gerechtigkeit, dort war Ungerechtigkeit. Der Prediger schaut also in einen Gerichtssaal rein. Zu seiner Zeit wahrscheinlich kein Saal, sondern eher so das Stadttor. Dort hat man damals Gericht gehalten, da waren dann die führenden Männer aus der Stadt, die haben sich da getroffen und wenn man irgendeine Rechtssache hatte, ist man dorthin gegangen. Und wir können uns die Szene so vorstellen, eine arme Frau, vielleicht alleinerziehende Mutter, der wurde ganz viel Geld gestohlen, das, was sie braucht, um ihre Kinder zu versorgen. Aber niemand kümmert sich um sie. Ja, ihre Nachbarn verachten sie, schauen auf sie herab. Ja, ich habe da gar nichts mitbekommen, dass du irgendwie beklaut wurdest. Vielleicht hat sie keine Verwandten, die ihr wirklich helfen können. Und ihr letzter Ausweg ist es, ich gehe zu diesen Ältesten, zum Stadttor und dort wird mir Recht geschaffen. Dort werde ich ein gutes Gericht bekommen. Dort wird der Dieb verurteilt. Die müssen mir doch wenigstens helfen. Und dann steht sie vor diesen Richtern, vor diesem Ältesten der Stadt und klagt ihnen ihr Leid. Und was machen sie? Nichts. Oder sogar noch schlimmer, sie geben dem Dieb Recht und stellen die Frau vor allen anderen bloß. Das war nicht nur damals so, das gab es zur damaligen Zeit. Die Propheten klagen das immer wieder an, dass genau das passiert ist in den Städten in Israel. Das gibt es auch heute noch. Es gibt auch heute noch korrupte Richter. Es gibt auch heute noch Falschaussagen von Zeugen. Und das nicht nur in irgendwelchen anderen Ländern, das gibt es auch bei uns. Es gibt auch heute noch ungerechte Prozesse. Heißt nicht, alles, was im Gericht passiert, ist ungerecht. Aber selbst an diesem Ort, wo man am ehesten erwarten würde, hier muss vollkommene Gerechtigkeit sein, selbst dort gibt es Ungerechtigkeit. Und das ist das Erste, was der Prediger hier feststellt. Er nimmt uns dann weiter mit, raus aus dem Stadttor Richtung Friedhof. Und da sieht er ganz schön viele Gräber, und zwar Gräber von guten und von bösen Menschen. Da liegt Hitler neben Mutter Teresa, Stalin neben Nelson Mandela. Und er merkt, jeder Mensch, egal ob gut oder schlecht, stirbt irgendwann einmal. Die Worte, die Gott dem Menschen kurz nach dem Sündenfall gesagt hat, die gelten immer noch und er greift sie hier auf. Vom Staub bist du genommen, zu Staub sollst du werden. Da unterscheiden wir Menschen uns nicht mal von den Tieren. Alle werden einfach irgendwann zur Erde. Du kannst sogar auf einem Tierfriedhof sein oder auf einem Menschenfriedhof. Und am Ende, irgendwann, wirst du keinen Unterschied mehr feststellen. Er will damit nicht sagen, wir Menschen sind ja alle auf einer Stufe wie die Tiere. Nein, er weiß auch, er kennt nicht nur das Ende vom Sündenfall, sondern er kennt auch die Schöpfungsgeschichte, wo uns deutlich gesagt wird, wir Menschen sind im Ebenbild Gottes geschaffen, etwas, was den Tieren nicht zusteht. Aber aus reiner Beobachtung sterben im Endeffekt alle, egal ob große Menschen, kleine Menschen, Asiaten, Europäer, die Tiere aus dem Wald oder die Tiere aus der Wüste. Hast du mal drüber nachgedacht, wie ungerecht der Tod eigentlich ist? Viele gute Menschen sterben früh und viele böse Menschen werden alt. Jeden Tag sterben Kinder, die weder Gutes noch Böses getan haben. Wie ungerecht ist nicht nur das Leben, sondern auch der Tod. Er kommt zu einem dritten Ort und der dritte Ort ist streng genommen kein einzelner Ort, sondern es können viele sein. Es könnte ein Konzentrationslager sein, es könnte eine Abtreibungsklinik sein oder ein Kinderarbeitslager. Der Prediger, der beschreibt alle Orte, an denen Unterdrückung passiert, wo Leute, die keine Macht haben, anderen ausgesetzt sind, die ihre Macht missbrauchen. Da sind Staaten, die ihre Bürger ausbeuten und hungern lassen. Da sind Unternehmen, die nur durch Ausnutzen von Kindern in Fabriken ihr Geld machen. Da sind Männer, die Frauen unterdrücken. Und das vielleicht offensichtlichste Beispiel heutzutage sind die Orte, an denen ungeborene Kinder an dem Ort, an dem sie eigentlich am sichersten sein sollten, nicht mehr sicher sind, sondern umgebracht werden. Mehr als 38.000 Kinder sind allein in Deutschland nur dieses Jahr schon getötet worden. Er sieht Menschen, die keine Chance haben, sich selbst zu helfen. Und er sieht Menschen, die niemanden haben, der für sie eintritt. Er sagt es hier zweimal, da ist kein Tröster. Da ist niemand, der an die Seite kommt und sagt, komm, ich helfe dir, ich habe Macht genug, um dich vor diesem Machtmissbrauch zu schützen. Ich möchte an dieser Stelle bewusst sagen, das sind nicht einfach nur die Bösen da draußen. Die ungerechte Welt, von denen wir ja zum Glück so weit weg sind. Wir sind ja die Heiligen hier. Wir sind Teil davon. Wir sind Sünder und wir haben, und machen es immer noch, zur Ungerechtigkeit dieser Welt tragen wir unseren Teil bei. Und ich bin mir bewusst, dass manche von diesen Dingen auch bei uns Menschen erlebt haben, die vielleicht jetzt gerade an Sünden erinnert werden, von denen sie sich so sehr wünschen, dass sie sie nie begangen haben. Dir als Kind Gottes darf ich zusprechen, wenn du das getan hast und wenn du zu Jesus gekommen bist, dann ist dir auch diese schlimme Schuld vergeben, die vielleicht der Teufel immer und immer wieder hochholen möchte. Selbst die größte Ungerechtigkeit, die wir getan haben, wird uns durch Jesus unterm Kreuz vergeben. Jesus hat für dich ein für alle Mal alles bezahlt und dir es vergeben. Und trotzdem, das ist diese krasse Spannung, obwohl uns vergeben ist, sind wir doch noch in einer Welt voller Ungerechtigkeit, wo viel aus unseren eigenen Herzen kommt, aber wo wir auch viel mitbekommen von dem ganzen Elend, das in unser Leben jeden Tag reinkommt. Die Welt ist voller Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Ein Liedschreiber hat den Vers 3 hier ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Luke Hill ist ziemlich unbekannt. Der hat ein Lied über Kindheit geschrieben. Und seine erste Zeile klingt folgendermaßen: Oh, what a joy it is to live in ignorance. Was für eine Freude ist es, in Unwissenheit zu leben. Manchmal, wenn ich irgendwelche schlechten News bekomme über irgendwas, was in dieser Welt passiert, dann schaue ich meine 6 Monate alte Tochter an und werde neidisch. Und denke mir so, du kannst so froh sein, dass du keine Ahnung vom Leben hast. Dass du nicht wirklich weißt, wie diese Welt ist. Du denkst, das Leben besteht aus Essen und Schlafen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Mama mal ein bisschen spät dran ist, mit dir Essen zu geben. Der Prediger sagt es hier in Vers 3, am besten sind eigentlich die dran, die noch gar keine Ahnung von der ganzen Ungerechtigkeit haben, die noch nicht mal geboren sind. Weil alle anderen leben in einer Welt voller Ungerechtigkeit und jeden Tag werden sie bombardiert mit mehr Ungerechtigkeit. Je älter ich werde, desto mehr kann ich das nachvollziehen. Ich bin erst 30, einige von euch sind doppelt so alt, vielleicht sogar dreifach, ich weiß nicht, ob irgendjemand schon 90 ist. Aber ihr habt das schon noch viel tiefer erlebt. Ihr wisst, wovon der Prediger hier spricht. Vielleicht schaut ihr auf das ganze Elend nochmal mit einer viel negativeren Brille. Seht, ja, das Leben ist wirklich ungerecht. So viel Ungerechtigkeit. Wir sind alle umgeben von Ungerechtigkeit. Das fängt schon in der Schule an, wahrscheinlich schon vorher, aber in der Schule gibt es Mobbing, gibt es Benachteiligung. Wir arbeiten in Unternehmen, in denen es Korruption geben kann, Machtmissbrauch geben kann. Unternehmen, die vielleicht eine Ethik der Ungerechtigkeit haben, wo man vielleicht Dinge produziert, die eingesetzt werden für nicht gute Sachen. Wir erleben Ungerechtigkeit überall in den Medien und viele von uns auch ganz persönlich in ihrer eigenen Familie, in vielleicht ihren eigenen Ehen. Wahrscheinlich wird der Gottesdienst und der ganze Tag heute nicht ausreichen, wenn wir nur mal zusammentragen würden, wo wir in der letzten Woche irgendwie Ungerechtigkeit erlebt haben. Wir atmen das. Das ist unsere Welt, in der wir leben. In einer Szene im Film Inception, da gehen die beiden Hauptcharaktere durch so eine Art Traumwelt und sie sind in einer typischen amerikanischen Stadt. Und sie haben jetzt die Fähigkeit, sich diese Stadt so zu gestalten, wie sie es gerne wollen. Und irgendwann fangen sie an, Dinge auszuprobieren, unter anderem die Physik dieser Stadt so mal an ihre Grenzen zu bringen. Und sie laufen auf der einen Seite der Stadt entlang und die andere Seite der Stadt hebt sich so langsam, faltet sich, weil sie das einfach mit Gedankenkraft machen können. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Und dann, irgendwann, ist diese Welt sogar komplett auf dem Kopf. Die Menschen, die auf dem Kopf leben, die sind aber noch völlig normal unterwegs. Die laufen ganz normal weiter, die fallen nicht irgendwie vom Himmel. Die merken gar nicht, dass ihre Welt auf dem Kopf steht. Ich glaube, Ungerechtigkeit ist nichts anderes als eine Welt, die auf dem Kopf steht. Ungerechtigkeit ist nämlich die Umkehrung von dem, wie Gott sich die Welt eigentlich gedacht hat. Gott hat gute Ordnungen gegeben, hat gesagt, so sollte die Welt aussehen, so sollte es sein. Und wenn wir jetzt das genaue Gegenteil davon machen, dann ist es eigentlich wie, als würden wir die Welt auf den Kopf stellen. Unser Problem ist dabei nicht nur die Ungerechtigkeit, sondern unser Problem liegt oft darin, dass wir das einfach als normal ansehen. Wir leben in einer Welt, die auf dem Kopf steht und merken es gar nicht. Wir leben in einer Zeit, in der wir jeden Tag die schlimmsten Nachrichten der Welt auf einem Silbertablett oder anderen Tablets, Laptops und Handys serviert bekommen. Keine Generation hatte so direkten und so viel Zugang zu jeglichen Verbrechen auf unserem Planeten. Und ihr müsst euch nur mal so eine Nachrichtensendung vorstellen. Wie bekommen wir diese Dinge denn serviert? Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Sudan sind mehrere hundert Kinder an Hunger gestorben. Der Krieg im Nahen Osten geht weiter und Tausende müssen fliehen. Unsere Wirtschaft geht den Bach runter. Und jetzt das Wetter. Morgen wird es wieder schön sonnig. Und 2 Sekunden später kommt eine Werbung über Katzenfutter oder Bier. Das ist unser Alltag. Ungerechtigkeit sollte uns eigentlich erschüttern. Die Dinge, die wir präsentiert bekommen, sollte eigentlich etwas tief mit uns machen und sollte uns zeigen, die Welt steht auf dem Kopf. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Aber sie steht für uns oft neben dem Wetter, neben irgendeiner Werbung. Es ist anscheinend gleichsam bedeutend, obwohl es das eigentlich überhaupt nicht ist. Ich glaube, unser Text heute hat das Potenzial, uns wachzurütteln und uns zu zeigen, Ungerechtigkeit ist nicht normal. Wir müssen wieder neu merken, dass wir in einer Welt leben, die auf dem Kopf steht. Jesus sagt das über uns Christen, dass uns das eigentlich auszeichnet. Er sagt in der Bergpredigt, Reinhard hat es uns gerade gelesen, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Glückselig, beneidenswert. Ein Kennzeichen von einem Christen ist es, Ungerechtigkeit nicht kleinzureden, sondern sie beim Namen zu nennen und sich danach auszustrecken, zu hungern und zu dürsten, dass Gerechtigkeit passiert, dass diese Ungerechtigkeit nicht mehr da ist. Der Prediger, er steht hier am Rand der Verzweiflung. Ja, unser Text hat ziemlich brutal aufgehört. Er sagt, es ist eigentlich besser, gar nicht erst zu leben, als sich dieser Ungerechtigkeit ausgesetzt zu sehen. So schlimm trifft ihn das, wenn er die Ungerechtigkeit anschaut. Der Prediger könnte schreien und ich glaube, das ist eigentlich die richtige Reaktion, die wir auch haben sollten. Und ich glaube, eine Disziplin, die wir verlernt haben oder viele von uns zumindest nochmal neu auffrischen müssen, eine biblische Disziplin, ist es zu klagen. Über Ungerechtigkeit zu klagen, zu trauern vor Gott und zu sagen, Gott, diese Welt steht auf dem Kopf und das ist nicht normal. Ein Theologe aus dem letzten Jahrhundert hat es mal so ausgedrückt: Die Klage ist im Unterschied zum Schrei artikuliert. In der Klage wird der Schrei zur Sprache. In der Klage wird der Schrei zur Sprache. Wenn du mit Ungerechtigkeit konfrontiert wirst, dann sollte deine erste Reaktion nicht sein: Ach, das ist ja normal. Oder ich höre einfach weg. Sondern deine erste Reaktion darf sein, zu klagen, zu schreien, zu sagen: Gott, das ist nicht normal. Was ist das für eine Welt? Du darfst innehalten, du darfst dich daran erinnern, diese Welt steht auf dem Kopf, und dann darfst du beten. Du darfst es deinem Vater hinlegen und einfach klagen. Wenn die schlechten Nachrichten dir zu viel werden, dann klage es deinem Gott. Wenn du Unrecht mit ansehen musst und es nicht beenden kannst, dann klage es deinem Gott. Wenn du Selbstunterdrückung erlebst, dann klage es deinem Gott. Wir sind so gut und so schnell darin, das einfach erstmal wegzuwischen. Manchmal auch mit der christlichen Antwort: Ah ja, Gott lässt uns ja alles zum Besten dienen, und dann habe ich das irgendwie mit der Keule weggehauen. Aber das, was uns ein Buch der Bibel, die Psalmen, vor allem deutlich machen, ist: Wir dürfen klagen. Die richtige Antwort auf Ungerechtigkeit ist nicht, es wegzuwischen, sondern zu sagen: Das ist nicht normal. Vater, guck dir doch bitte diese Welt an. Im Angesicht von Ungerechtigkeit sollte unsere erste Reaktion sein, zu klagen. Wir wollen nicht dabei stehen bleiben, einfach nur zu klagen. Sollte vorkommen, aber das ist nicht das Ende, sondern der Prediger gibt uns noch mehr Weisheit. Wie können wir im Anblick der Ungerechtigkeit jetzt weise leben? Das ist unser zweiter Punkt: Leben im Anblick von Ungerechtigkeit. Wenn wir mit Ungerechtigkeit konfrontiert werden, egal ob in unserem eigenen Leben oder von irgendwo weit weg, gibt es oft zwei Wege, die gegangen werden: Angriff und Rückzug. Angriff, das ist das, was wir aus der Welt oft hören, ja? Mach was gegen Ungerechtigkeit. Du hörst, irgendwo ist Unrecht, dann setz dich dagegen ein. Setz dich für Gleichberechtigung ein. Spende an die Hilfsorganisation oder die oder die oder die. Geh auf die Straße. Unterschreib diese Petition. Wenn du das nicht tust oder das nicht kannst, dann fühl dich wenigstens verantwortlich und lauf dauernd mit einem schlechten Gewissen rum, weil du dem Leid nicht begegnest. Es ist das Motto, das Tim Bensko in seinem Lied folgendermaßen ausgedrückt hat: Ich muss nur noch kurz die Welt retten. Ich muss nur noch kurz die Welt retten. Und ich will an dieser Stelle sagen: Natürlich werden wir dazu aufgerufen, dem Leid der Ungerechtigkeit dieser Welt zu begegnen, in dem Rahmen, in den Gott uns reingestellt hat. Dein Auftrag ist nicht von Gott, die ganze Welt zu retten, das ist sein Auftrag. Aber die Antwort vom Prediger ist heute nicht blinder, menschenzentrierter Aktivismus. Seine Antwort ist nicht: Du siehst Ungerechtigkeit, dann tu sofort etwas dagegen. Sondern er sagt erstmal: Du bist in einer Welt der Ungerechtigkeit und du wirst sie auch nicht verändern, nicht final. Eine zweite Sache, die wir tun können, anstatt anzugreifen, ist, uns zurückzuziehen. Ja, das ist die vielleicht noch einfachere Lösung. Schau einfach keine Nachrichten mehr. Du kannst einfach wie so ein Kind, das sich beim Verstecken spielen die Augen zuhält, einfach sagen: Ja, was ich nicht sehe, das ist auch nicht da. Halt dich möglichst weit von jeder Ungerechtigkeit fern. Kauf keine T-Shirts, bei denen irgendwie Kinder hätten mithelfen können. Iss kein Fleisch von Kühen, die nicht bio-glücklich waren. Und sobald du Ungerechtigkeit in deinem Unternehmen irgendwo erschnüffelst, wechsel ganz schnell den Arbeitsplatz. Und ja, auch da liegt ein bisschen Wahrheit drin. Wir sollen nicht Teilhaber an der Ungerechtigkeit sein, aber wir können der Ungerechtigkeit nicht final entfliehen, weil die Ungerechtigkeit uns so nah ist wie die Luft, die wir atmen. Wenn du aller Ungerechtigkeit in dieser Welt entfliehen willst, dann musst du dein eigenes Herz rausreißen, weil sie auch in dir und in mir drin ist. Die Lösung ist also weder überstürzter Angriff noch Rückzug, aber was ist sie dann? Interessanterweise gibt der Prediger hier überhaupt kein Rezept, wie wir Ungerechtigkeit beenden können. Er sagt uns einfach: Die Welt steht auf dem Kopf. Er sagt uns nicht, wie wir sie wieder umdrehen können. Aber er gibt uns eine Wahrheit mit, die uns hilft, mitten in der Ungerechtigkeit gut zu leben. Eine Wahrheit, die viele von uns schon seit ihrer Kindheit kennen und die wir gerade gemeinsam bekannt haben: Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Vers 17. Dort heißt es: Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen. Denn alles Vorhaben und alles tun hat seine Zeit. Er zeigt mit diesem Vers in zwei Richtungen. Und die erste Richtung ist, er zeigt uns einfach das Leben im Hier und Jetzt. Er sagt, alles vorhaben und alles tun hat seine Zeit. Und wer letzte Woche da war, dem kommt das hier bekannt vor. Ja, alles hat seine Zeit, seine Grenzen. Und auf das Thema Ungerechtigkeit bezogen, sagt er uns hiermit, auch die Zeit der Ungerechtigkeit hat seine von Gott gesetzten Grenzen. Auch die Zeit der Ungerechtigkeit hat seine von Gott gesetzten Grenzen. Das geht vielleicht nicht so ganz in unseren Kopf rein, aber unser Gott ist so groß, dass er sogar der Ungerechtigkeit, der Sünde Grenzen setzt. Menschen können immer nur so böse sein, wie Gott sie gewähren lässt. Er lässt böse Menschen dann sterben, wenn sie sterben sollen. Er lässt ganze Völker, egal wie böse sie sein mögen, dann zugrunde gehen, wenn er es will. Ein paar Beispiele aus der Bibel. Der Pharao mit seinem Heer von einem auf den anderen Moment komplett gerichtet. Weltmächte wie Assyrien oder Babylon hat Gott gesagt, ja, ihr seid für eine gewisse Zeit da und dann seid ihr dem Erdboden gleichgemacht. Und genau das ist passiert. König Herodes in der Apostelgeschichte steht vor einer riesen Menschenmasse, predigt und sagt, ich bin der Größte. Und von einem auf den anderen Moment kommt ein Engel Gottes und bringt ihn einfach um. Genauso wie Gott es wollte. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand und er hat sogar die Macht über Ungerechtigkeit, sie einzudämmen und ihr die Grenzen zu setzen, die er möchte. Und wahrscheinlich gehen jetzt ein Fragezeichen in deinem Kopf auf. Warum beendet Gott dann nicht jetzt einfach schon alle Ungerechtigkeit? Wenn er es doch kann, warum macht er es nicht? Wenn er die ganze Welt in seiner Hand hält, warum gibt es da noch so viel Unrecht? Und darauf gibt es keine einfache Antwort, aber ich möchte uns drei Gedanken dazu mitgeben, die uns helfen können, darüber nachzudenken. Erstens, Gott lässt das Unrecht noch weiter gewähren, um uns auf ihn hinzuweisen. C.S. Lewis hat es folgendermaßen ausgedrückt, ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Mein Argument gegen Gott war, dass das Universum so grausam und ungerecht erschien. Doch woher hatte ich diese Idee, die zwischen gerecht und ungerecht unterscheidet? Niemand wird eine Linie krumm nennen, wenn er nicht zuerst eine Idee davon hat, was gerade ist. Womit habe ich das Universum verglichen, als ich es ungerecht nannte? Gott hat jedem Menschen einen Sinn für Gerechtigkeit geschenkt. Das heißt, egal ob du hier sitzt und Christ bist oder nicht, du hast ein gewisses Empfinden dafür, dass es Dinge gibt, Zeiten gibt, die nicht gerecht, nicht richtig sind. Und C.S. Lewis zeigt uns hier, ohne dieses, dass die Welt ungerecht ist, wüssten wir gar nichts über dieses Gerechtigkeitsempfinden und es würde uns nicht zu Gott führen. Und er zeigt uns, eigentlich ist die Ungerechtigkeit wie ein großer Pfeil, der uns ins Fragen bringen sollte und der uns letztendlich auf Gott hinweist. Zweitens, warum Gott die Ungerechtigkeit noch bestehen lässt. Wenn Gott hier und jetzt alle Ungerechtigkeit beenden würde, dann gäbe es keine Chance auf Rettung mehr, weil dann müsste er auch uns alle auslöschen, weil wir Teil der ungerechten Welt sind. Manchmal haben wir so diese Hoffnung, vielleicht naive Hoffnung, dass wir meinen, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Tatsächlich passiert das erst, wenn wir nicht mehr hier sind. Dann ist die Welt ein bisschen besser, weil ein bisschen mehr Ungerechtigkeit nicht mehr hier ist. Gott gibt uns noch Zeit, ihn zu erkennen, umzukehren und löscht uns eben nicht einfach alle aus, so wie wir es verdient hätten. Und auch das ist eine Antwort darauf, warum er die Ungerechtigkeit noch gewähren lässt. Der dritte Punkt ist der wichtigste Punkt, warum Gott die Ungerechtigkeit noch bestehen lässt. Er lässt sie noch bestehen, weil er sie benutzt, um seinen guten Plan auszuführen. Die Bibel macht uns sehr deutlich, Gott ist nicht der Verursacher der Ungerechtigkeit, er ist nicht die Ursache des Bösen und gleichzeitig lehrt sie uns, er lenkt sie trotzdem genau so, wie er es will. Ein Geheimnis, das wir auf dieser Erde wahrscheinlich nie ganz verstehen können. Am deutlichsten sehen wir das bei dem Tod von Jesus selbst. Wie viel Ungerechtigkeit hat er erlebt? Zu Unrecht geschlagen, zu Unrecht verurteilt, zu Unrecht an ein Kreuz gebracht, zu Unrecht getötet. Der Einzige, der wirklich kein Unrecht getan hat. Und jetzt könnten wir sagen, ja, das war alles Zufall oder das haben halt einfach die Menschen alle gemacht und die sind halt alle so böse. Und ja, das stimmt, aber gleichzeitig hat Gott von langer Hand, von Ewigkeit her, bevor er die Welt gemacht hat, schon bestimmt, dass es genau so werden würde. Das heißt, die Sünde, die da begangen wurde, hat er von langer Hand schon in seinem großen Plan mit drin gehabt. Er hat sie nicht verursacht, aber er hat sie trotzdem genauso gebraucht, wie es für seinen Plan gut war. Aus der größten Ungerechtigkeit, die jemals passiert ist, dass ein wahrhaft gerechter Mensch ans Kreuz gebracht wurde, dass wir Gott, vollkommen Gott, vollkommen Mensch, Jesus Christus ans Kreuz gebracht haben. Diese Ungerechtigkeit hat zur Erlösung, zur Errettung von ganz, ganz vielen geführt. Weil Gott einen guten Plan hat, der sogar die Ungerechtigkeit in dieser Welt mit einnimmt. Das darf uns ziemlich viel Trost und Hoffnung geben. Weil es bedeutet, auch jede Ungerechtigkeit, die wir heute erleben, ist am Ende Teil von Gottes großem Plan. Gott hat dir in seinem Sohn bewiesen, dass nicht einmal die größte Ungerechtigkeit der Welt eine Chance hat, seinen guten Plan zu seiner Ehre und zu deinem Besten umzustoßen. Deswegen darfst du deinem Vater auch in Zeiten von Ungerechtigkeit vollkommen vertrauen. Du darfst das machen, was Jesus selbst gemacht hat. Er hat sich dem übergeben, der gerecht richtet, der wirklich weiß, was am Ende dabei herauskommen wird. Dieser Vers hat nicht nur eine Richtung hier, sondern auch eine zukünftige Richtung. Der Prediger predigt nämlich seinem Herzen, am Ende der Zeit wird Gott alles wieder gerade biegen, was jetzt noch krumm und schief ist. Ich habe vor einigen Wochen die Der Herr der Ringe Bücher fertig gelesen. Das kann ich jedem nur empfehlen. Ein großer Unterschied zu den Filmen ist das Ende vom Buch. Im Film, da ist die letzte Schlacht und dann geht Frodo mit einigen anderen aufs Schiff und reist von Mittelerde weg und Ende gut, alles gut. Das Ende vom Buch ist ein bisschen länger. Die Hobbits, die kehren dann zurück in ihr Heimatland, das Auenland, und da müssen sie erstmal alles Schlechte und Böse, das noch im Land ist, ausrotten. Und genau das machen sie dann. Das Böse wird bestraft, die Guten werden belohnt und das Zerstörte wird wieder aufgerichtet und neu gemacht. Und genau so sieht ein wahres Happy End aus. Ein echtes Happy End ist erst dann erreicht, wenn vollständige Gerechtigkeit hergestellt ist. Wenn die Bösen bestraft werden, die Guten belohnt werden, das Zerbrochene repariert ist. Und unser Text, unser Prediger sagt uns heute, dieses Happy End steht euch noch bevor. Es gibt eine Zukunft, in der Gott als der Richter dieser Welt wieder alle Dinge in seine gute Ordnung bringen wird. Er nimmt die Welt, die jetzt auf dem Kopf steht, und bringt sie wieder in Ordnung. Er stellt die durchgeschüttelte Welt wieder her. Wir lesen das in Offenbarung 20, Vers 11 bis 13. Dort heißt es, nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Am Ende werden die Richter, die heute korrupt richten, dafür zur Verantwortung gezogen werden. Am Ende werden die Regierungen, die jetzt vielleicht menschenverachtende Gesetze erlassen, dafür von Gott zur Rechenschaft gezogen. Die Vergewaltiger, die Mörder, Zuhälter, Kinderschänder dieser Welt, die nicht zu Jesus umkehren, werden am Ende ihre verdiente Strafe bekommen. Auch ein Mann wie Josef Mengele kommt am Ende nicht ungestraft davon. Gott wird ein für alle Mal wahre Gerechtigkeit wiederherstellen. Und für dich als Kind Gottes ist das erstmal ein Riesentrost. Wenn du die Ungerechtigkeit in dieser Welt siehst oder sie selber in deinem Leben erlebst, dann darfst du wissen, am Ende gehört das Gericht, gehört die Gerechtigkeit Gott. Und er wird vollkommene Gerechtigkeit bringen, die kein Gericht dieser Welt jemals in der Lage ist zu bringen. Er ist der gute Richter, der sagt, die Rache ist mein. Ich bin der Herr dieser Welt. Wenn du kein Kind Gottes bist, wenn du Jesus noch nicht wirklich kennst und ihm vertraust, dann sollte dich das hier erschüttern. Es sollte dir zeigen, ich brauche einen Retter vor diesem Gericht. Und das unglaublich Schöne ist, dass Gott uns diesen Retter mit Jesus Christus selbst gegeben hat. Wir sitzen hier, wenn ich über uns die ganze Zeit als Christen rede, dann sitzen wir nicht als Leute, die jetzt denken, oh, wir sind besser als die Welt da draußen und bei uns ist ja gar nicht so viel Ungerechtigkeit und zum Glück sind wir nicht so schlimm. Sondern wir sitzen als Menschen, die genau wissen, dass das ganz tief in unserem Herzen ist und die wissen, ich brauche nichts sehnlicher, als dass mir das jemand vergibt. Als dass jemand an meiner Stelle dieses Gericht trägt. Und die Einladung steht dir heute offen. Wenn du die Ungerechtigkeit in deinem eigenen Herzen, in deinem eigenen Leben erlebst, dass du sagst, ich möchte umkehren und möchte auf Jesus vertrauen. Und das Wunderschöne, was Jesus am Kreuz getan hat, ist, dass er dort als der wirklich Gerechte gestorben ist für die Ungerechten. Er ist gestorben für die Ungerechten. Für jeden, der auf ihn vertraut, gilt dieses Angebot. Daher die ganz herzliche Einladung an dich. Entflieh dem Gericht, das am Ende der Zeit kommt und wirf dich jetzt schon auf Jesus Christus. Und dann darfst du bekennen, was wir ganz am Anfang schon gesungen haben, dein Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Auch wenn die Welt jetzt noch auf dem Kopf steht, so wird er sie doch wieder schön machen. Predige dir diese Wahrheit, lieber Christ, der du vielleicht noch in die Schule gehst. Wenn du gemobbt wirst oder ein Freund von dir gemobbt wird in der Schule, dann darfst du dir diese Wahrheit predigen, mein Gott, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Wenn du die neuesten Abtreibungszahlen oder Missbrauchsfälle hörst, kannst du dir genau das predigen. Mein Gott, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Wenn du in deiner Ehe oder Familie Unterdrückung erlebst, dann darfst du dir das predigen, auch wenn es richtig hart ist. Mein Gott, er hält die ganze Welt in seiner guten Hand. Und auch mit der Ungerechtigkeit, mit der ich konfrontiert werde, kommt er zurecht und hat sie in seinem großen Plan. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wo der Vers 17 hier in unserem Text steht. Vers 17 steht nicht ganz am Ende. Es ist nicht die große Lösung und jetzt ist puff, alle Ungerechtigkeit weg. Sondern Vers 17 steht so mittendrin. Während der Prediger mitten im Sturm ist und die ganze Ungerechtigkeit um sich herum sieht, hält er ein Bekenntnis hoch und sagt, daran halte ich mich fest, dass mein Gott die ganze Welt in seiner Hand hält, dass er am Ende richten wird und dass er mit der Ungerechtigkeit dieser Welt zurechtkommt. Und wenn du das in deinem Leben tust, dann möchte ich jetzt schließen mit drei Auswirkungen, die diese Wahrheit auf deinen Alltag haben darf. Drei Auswirkungen, wenn du weißt, dass Gott diese Welt in seiner Hand hält. Erstens, du kannst in einer Welt der Ungerechtigkeit leben, ohne in Extreme zu verfallen. Du musst weder denken, dass du Tim Bensko sein musst, der die Welt retten muss, weil du weißt, die Welt wird von Gott gerettet. Noch musst du denken, ich muss mich von allem zurückziehen, weil du weißt, dass dein Gott das Unrecht unter Kontrolle hat. Eine zweite Auswirkung, Vers 22, den wir so ziemlich übersprungen haben bis jetzt. Du kannst dein Leben genießen. In Vers 22 heißt es, so sah ich denn, dass nichts Besseres ist, als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Das kann eigentlich nur jemand sagen, der die Ungerechtigkeit auf der einen Seite in dieser Welt kennt, aber getrost bei dem Ruhe findet, der die Welt überwunden hat. Der kann wissen, ich kann das Leben, das Gott mir jetzt geschenkt hat, mit allem Unrecht, was um mich herum ist, ich kann es genießen, weil das ist, was Gott mir zugeteilt hat für diesen Moment. Und das Dritte, du darfst ein Hoffnungsbote sein, der andere auf die ultimative Gerechtigkeit hinweist. Du darfst ein Leben führen, das nicht bestimmt ist von Ungerechtigkeit, sondern wo Menschen ins Nachdenken kommen und sagen, wem folgst du? Warum bist du, wie du bist? So sagt es Jesus auch in der Bergpredigt. Wir sollen Salz und Licht sein und die Menschen sollen an unseren guten Werken erkennen, zu wem wir gehören und sollen unseren Vater im Himmel preisen. Du darfst ein Hoffnungsbote sein, weil wir Christen nicht die sind, die verzweifeln müssen, sondern die sind, die eine Perspektive haben, die in diesem Leben trägt und die über dieses Leben hinausgeht. Und dann dürfen wir am Ende alle fröhlich bekennen, Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Amen.